Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Ulrich Pick.
Hello, it's 10:30 p.m. here in Tehran. You're watching the news here on Press TV. A warm welcome from me, Hassan Tabakoli. Now the news in detail. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad says regional countries should cooperate to uproot terrorism.
Seit knapp 2 Jahren strahlt die Islamische Republik Iran einen neuen Nachrichtenkanal ab. Press TV lautet sein schlichter Name und das komplette Programm ist in Englisch. Auch wenn es nicht dezidiert unterstrichen wird, die neue, im Eiltempo installierte journalistische Bastion im Teheraner Stadtteil Evin sieht sich in einer Reihe mit den medialen Größen von Al Jazeera, BBC und CNN. Entsprechend selbstbewusst sagt Said Said Tahimi, der Chef des Newsdesks:
Wir sehen die Welt aus der Sicht eines unabhängigen Beobachters. Darüber hinaus wollen wir auch die Hintergründe der Meldungen zeigen. Wir glauben, dass die, die interessiert sind, in unserem Kanal außer den Meldungen noch mehr Informationen erhalten. Dies hat nichts damit zu tun, ob diese Information mit der Position unseres politischen Systems übereinstimmt oder nicht. Obwohl wir bei manchen Meldungen auch unsere Stellungnahme dazu bringen.
Das Projekt Press TV ist relativ groß angelegt. Es umfasst rund 500 Mitarbeiter, davon knapp 30 Korrespondenten an den unterschiedlichsten Plätzen der Erde, von Washington über Zentralafrika bis nach Gaza-Stadt. Der Anspruch des Nachrichtenkanals ist nachgerade prophetisch, denn es gilt der Welt die Wahrheit zu verkünden, wie es heißt. Schließlich seien die meisten Infokanäle der Erde, sagt News-Chef Tahimi, westlich beeinflusst. Von wirklicher Unabhängigkeit kann allerdings bei Press TV auch nicht die Rede sein.
Wir gehören finanziell dem iranischen Rundfunk an. Wir haben auch öffentlich bekannt gegeben, dass unsere Programme aus Teheran gesendet werden und dass unser Kanal ein Teil des politischen Systems ist. Es ist also ein Teil der iranischen Rundfunkanstalten und wird aus deren Kasse bezahlt.
Ob Press TV Erfolg hat, ist schwer zu sagen. Zwar soll die aktuelle Internetseite des Senders nach Angaben der Programmmacher sehr häufig besucht werden und auch die Zahl der ankommenden Zuschauer-E-Mails beträchtlich sein, doch sind solche Angaben letztlich wenig aussagekräftig. Interessanter hinsichtlich des Themas Iran und Medien scheint hingegen ein Hinweis des Parlamentsabgeordneten Said Abu Talib zu sein. Der konservative Politiker machte nämlich darauf aufmerksam, dass die Bürger in der Islamischen Republik zunehmend mit den einheimischen iranischen Fernsehprogrammen unzufrieden sind. Denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung, so proklamierte Abu Talib, schaue lieber US-Satellitenprogramme. Ganz besonders das persischsprachige Programm von Voice of America. Offiziell sind in Iran Satellitenanlagen zwar noch immer verboten, doch fast jeder zweite Haushalt, so heißt es, soll über eine Schüssel verfügen. Wer von diesen, wie der Abgeordnete behauptet, wirklich das Programm von Voice of America sieht, muss offen bleiben. Doch wer sich in der Bevölkerung umhört, bekommt den Eindruck, dass Abu Talib mit seiner Ansicht recht nahe an der Realität liegen dürfte.
In der Tat heißt es, dass Voice of America das meistgesehene Programm im Iran ist. Statistiken gibt es aber nicht. Ich selbst schaue am liebsten BBC. Doch das Programm wird regelmäßig mit Störsendern belegt, sodass man von 6 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, also außerhalb der Berufszeiten, nur einen sehr schlechten Empfang hat. Und somit ist Voice of America eine gute Alternative, um differenzierte Nachrichten zu bekommen.
Ich schaue Voice of America ganz gerne, weil sie sehr gute Informationen haben und nicht so billig aufgemacht sind. Aber man hat immer den Eindruck, dass sie die Lage im Iran stark dramatisieren. Zumindest wird sie immer schlimmer dargestellt, als sie meiner Ansicht nach ist.
Das Populäre an Voice of America ist zum einen die Fülle der Informationen. Zum anderen besticht der Kanal durch seine große Aktualität. Denn die Zuschauer können von Iran aus im Studio in Los Angeles anrufen und dort Informationen verbreiten lassen. So beispielsweise, wenn Studenten gegen Präsident Ahmadinejad demonstrieren oder die Revolutionsgarden in einem Stadtteil von Teheran eine Razzia veranstalten. Zudem gibt es die Möglichkeit, durch Call-ins auch den alltäglichen Frust abzulassen.
Ich möchte zu dem Thema von heute Abend sagen, dass ich mit Ihrem Gast im Studio ganz einverstanden bin. Denn die jetzige Krise will von Herrn Ahmadinejad sehr wohl gar nicht bemerkt werden. Ich spüre die Krise, und zwar mit den ständig steigenden Mieten. Vor einem Jahr zahlte ich 1 Million Rial. In diesem Jahr 2 Millionen und in 2 Monaten muss ich ausziehen, weil der Hausbesitzer 3 Millionen verlangt. Die Preise steigen alle 2 Wochen. Genau so ist es mit den Transportkosten. Ja, ich natürlich spüre die Krise, aber nicht Herr Ahmadinejad.
Ob die Mächtigen in Iran ebenfalls Voice of America schauen und sei es, um sich einen größeren Überblick zu verschaffen, was in ihrem Land geschieht, das ist nicht bekannt. Eine Bedrohung der eigenen Meinungshoheit durch die Konkurrenz aus den USA scheinen jedenfalls die Journalisten vom iranischen Staatsrundfunk nicht zu sehen. Denn Sayed Said Tahimi, der Newschef von Press TV, betont,
dass es Voice of America gibt mit bestimmten Sendungen und dass einige Leute dort anrufen und protestieren, ist aus unserer Sicht ganz normal. Das Land hat 70 Millionen Einwohner. Wenn da eine Handvoll anruft und Kritik übt, so ist das in unseren Augen nichts Besonderes. Unter so vielen Menschen gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten.
Kaum unterschiedliche Ansichten dürfte es wahrscheinlich zu einem anderen Thema geben, nämlich zu der vom iranischen Voice of America-Zuschauer bereits angesprochenen Krise. Die nämlich ist in Iran nicht erst seit der weltweiten Rezession deutlich spürbar. Denn seit Jahren bereits pendelt die Inflation in der Islamischen Republik kontinuierlich zwischen 15% und 30%. Da gleichzeitig aber die Reallöhne stagnieren, wird die Organisation des Alltags für die meisten Menschen im Land stets schwieriger. Mit der Folge, dass immer weniger Iraner nur von einem Job leben können. Ahmad beispielsweise arbeitet bei der städtischen Müllabfuhr in Teheran. Da dieser aber ihre Gehälter nicht pünktlich auszahlt, geht er nach der Arbeit putzen, um somit seine Familie über die Runden zu bringen.
Bei uns gibt es Leute, die haben sogar 3 Jobs. Denn hier in Iran können die meisten mit nur einem Job nicht leben. Man muss mindestens einen 2. haben, oft sogar einen 3. Selbst Rentner müssen oft noch zusätzlich arbeiten.
Dass unter dieser Entwicklung auch die sozialen Verhältnisse leiden, vor allem innerhalb der Familien, das liegt auf der Hand. Denn viele Väter bekommen ihre Kinder oft gar nicht mehr zu Gesicht. Sie verlassen nämlich das Haus bereits in aller Frühe und kommen, weil sie mehreren Jobs nachgehen müssen, erst in der Nacht zurück. Die wirtschaftliche Situation in Iran, so heißt es, habe sich in den vergangenen Jahren so stark verschlechtert, dass mittlerweile rund 20% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. Kein Wunder, dass der Ärger auf die Regierenden in der Bevölkerung wächst. So sagt Mohammed, der seine 5-köpfige Familie als Taxifahrer in Mashhad ernährt.
Es gibt keine Gerechtigkeit. Wir sind über 70 Millionen Menschen, aber diesem Regime dienen nur vielleicht 5 Millionen. Ich schäme mich vor meiner Frau und Kindern. Meine Tochter hat 4 Jahre lang studiert und ist nun fertig. Ich konnte ihr aber nichts als Geschenk kaufen. Nicht einmal ein billiges Handy für sie konnte ich mir leisten. Nach 25 Jahren Arbeit kann ich für meine Familie keinen guten Reis kaufen und wir müssen uns mit Hühnerfutterreis begnügen.
Besonders enttäuscht sind viele Iraner über ihren Präsidenten. Mahmoud Ahmadinejad hatte sich nämlich bei seiner Wahl vor 4 Jahren als Anwalt der kleinen Leute ausgegeben und versprochen, die wachsende Armut im Land zu bekämpfen. Eingehalten hat er seine Versprechen nicht, denn die soziale Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Islam Shahr, ein Arbeiterviertel im Süden Teherans. Hier leben Hunderttausende ehemaliger Binnenmigranten, Menschen, die einst aus der iranischen Provinz kamen und hier in der prosperierenden Hauptstadt ihr Glück zu finden hofften. Die meisten von ihnen leben in sehr bescheidenen Verhältnissen und sind tief religiös. Ihnen versprach Mahmoud Ahmadinejad vor seinem überraschenden Wahlsieg eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Schließlich stamme er ja auch aus einfachen Verhältnissen, so der jetzige Staatspräsident, und wisse somit, was Armut heiße. Der Stadtteil votierte mit großer Mehrheit für den späteren Überraschungssieger und hoffte, dass es ihm bei Zeiten besser gehen würde. Heute ist die Atmosphäre in Islam Shahr ganz anders. Enttäuschung hat sich breit gemacht und vor allem Ärger.
Hier leben ausschließlich Arbeiter und sie haben so viele Märtyrer und Kriegsinvaliden zu beklagen. Aber für Islam Shahr haben die Abgeordneten und dieser Präsident nichts getan. Das Wasser wurde hier lange Zeit mit Tankwagen verteilt. Ich habe mich so oft an das Parlament, an das Präsidentenbüro für Wasserversorgung und viele andere gewandt. Für Islam Shahr wird aber nichts getan. Ich war sogar im Büro des Führers bei Ayatollah Khamenei, aber für Islam Shahr haben sie nichts getan.
Auch wenn die Arbeitslosenrate offiziell bei 12% liegt, hinter vorgehaltener Hand wird eine Ziffer von knapp 30% genannt und Islam Shahr ist nach wie vor besonders stark betroffen.
Gegen die Arbeitslosigkeit muss gründlich gekämpft werden. Mit kurzlebigen Maßnahmen erreicht man da nichts. Sie sagen, dass sich Islam Shahr im Vergleich zu damals gut entwickelt hat. Doch sie müssen eigentlich das gesamte Land vergleichen, zum Beispiel mit Malaysia und das dortige Pro-Kopf-Einkommen mit dem von Iran.
Ärger findet man mittlerweile sogar im Basar. Dabei konnten die Basaris mit den islamistischen Machthabern bislang immer am besten. Dass man mittlerweile selbst in ihren Kreisen klagt, so wie dieser Teppichhändler, wirft denn auch ein bezeichnendes Schlaglicht auf die aktuelle Situation im Land.
Die Preise sind hoch, wahnsinnig hoch. In den vergangenen 5 bis 6 Monaten sind sie mindestens um 50% gestiegen. Es wird kaum noch etwas exportiert. Alle Teppichhändler sind von dieser Entwicklung überrascht. Die Preise der Teppiche sind halt wie die anderer Güter, wie Brot, Käse und alles, was die Menschen hier verbrauchen, enorm gestiegen.
Ahmadinejad sieht sich heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Da waren zum einen seine ebenso großmundigen wie falschen Prognosen. Denn er hatte zu Beginn der jetzigen Weltwirtschaftskrise erklärt, Iran werde im Gegensatz zum Westen nicht von der Rezession erfasst. Zum anderen bildete der Präsident während der Hochpreisphase des Erdöls, als die Einnahmen Irans sprudelten, keine Rücklagen und vergab so die Chance, die aufziehende Krise für sein Land abzufedern. Während der gesamten ersten Hälfte des vergangenen Jahres bekamen nämlich die Ölstaaten für das Fass Öl weit über $100 auf dem Weltmarkt, während es im November nur noch $35 einbrachte. Auch wenn sich der Preis inzwischen wieder stabilisiert hat, riss sein Verfall immense Löcher in den iranischen Haushalt. Denn die Kalkulationen der Staatseinnahmen beruhten auf einer Basis von $80 pro Fass. Die desolate wirtschaftliche Situation im Land sowie die damit einhergehende Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist doch das Hauptthema im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Zum Urnengang am 12. Juni hat der iranische Wächterrat lediglich 4 Kandidaten zugelassen. Neben Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad sind dies der frühere Parlamentspräsident Mehdi Karoubi, der ehemalige Kommandeur der Revolutionsgarden Mohsen Ressai sowie Ex-Ministerpräsident Mir Hossein Mousavi. Insgesamt hatten sich 475 Personen beworben, darunter 42 Frauen. Bis auf Mehdi Karoubi, der zu den Reformern gezählt wird, gelten alle Kandidaten als konservativ. Die entscheidende Frage ist, ob es Ahmadinejad gelingen wird, seine Position zu verteidigen. Als sein ärgster Herausforderer wird Mousavi gehandelt, der den Präsidenten hart attackiert.
Wir sollten uns nicht einbilden, dass, wenn wir mit unüberlegten Aussagen gegenüber der Weltgemeinschaft Spannungen herbeirufen, der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit verliehen wird. Angst und Unsicherheit nagt an den Menschen unseres Volkes. Und deren Unzufriedenheit liegt gerade in den Folgen solcher Taten. Das Volk sehnt sich nach einer stabilen Politik und einer zuverlässigen Staatsführung.
Mir Hossein Mousavi, der von Ex-Präsident Mohammed Khatami unterstützt wird, ist 67 Jahre alt und in der iranischen Politik kein Unbekannter. Seine politische Karriere begann er als Außenminister 1980, jenem Jahr, als Saddam Hussein mit amerikanischer Hilfe die Islamische Republik Iran angriff und in einen 8-jährigen Krieg verwickelte. Ein Jahr später wurde er in das Amt des Ministerpräsidenten gewählt, welches damals noch nicht mit dem des Staatspräsidenten zusammengelegt war. Dies geschah erst mit Mousavis Abgang im Jahr 1989. Bis heute trägt der Mann aus der Provinz Ost-Aserbaidschan den Ruf, die schweren Kriegsjahre, als Iran international isoliert war, mit einem strengen Rationalisierungsprogramm gut gemeistert zu haben. Diese ökonomische Kompetenz dürfte ihm im jetzigen Wahlkampf helfen. Auch wenn er systemtreu und alles andere als ein Reformer ist, schlägt Mousavi wesentlich mildere Töne an als Ahmadinejad. Falls er Staatspräsident werde, so betont er, wolle er das, so wörtlich, extreme Image seines Landes ändern. Die Islamische Republik nämlich habe in zahlreichen politischen Konflikten der jüngsten Vergangenheit erheblich zu schroff reagiert und sich dadurch international isoliert, ja letztlich selbst geschadet. Entscheidend für die künftige Politik Teherans, so Mousavi, sei auch die neue US-Politik.
Die Art, wie Herr Obama redet, ist eine andere als die von Herrn Bush. Wir beobachten, ob seine Reden mit dem Handeln der USA übereinstimmen. Sollte dies der Fall sein, warum nicht? Dann werden wir sicherlich verhandeln.
Anlässlich des persischen Neujahrsfestes Nowruz hatte US-Präsident Barack Obama Iran einen Neubeginn im Verhältnis beider Länder zueinander offeriert. In einer vom US-Auslandssender Voice of America ausgestrahlten Rede bot er der Islamischen Republik eine grundlegende Änderung der seit 30 Jahren zerrütteten Beziehungen an. Seine Regierung suche, so sagte Obama, ein ehrliches Engagement, um einen gegenseitigen Prozess konstruktiver Annäherung zu entwickeln.
This process will not be advanced by threats. We seek instead engagement that is honest.
Diesen Prozess kann man nicht durch Drohung vorantreiben. Wir suchen ein ehrliches Engagement, das auf gegenseitigem Respekt fußt. Auch Sie haben die Möglichkeit. Die Vereinigten Staaten möchten, dass die Islamische Republik Iran ihren rechtmäßigen Platz in der Völkergemeinschaft einnimmt. Sie haben darauf ein Recht. Aber dieser Platz kommt durch wirkliche Verantwortung.
Mit seiner Botschaft distanzierte sich der neue US-Präsident deutlich von der Politik seines Vorgängers George W. Bush. Denn dieser hatte Teheran als Teil einer sogenannten Achse des Bösen bezeichnet, was in Iran selbst von nicht-regimetreuen Kräften als Beleidigung gewertet wurde. Die Islamische Republik reagierte auf die Neujahrsofferte aus Washington ausgesprochen kühl. Und der geistliche Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, konfrontierte Obama mit einer ganzen Reihe an Fragen.
Ey عید رو به ملت ایران تبریک میگن اما در همون تبریک
Sie beglückwünschen die Iraner zu ihrem Neujahrsfest, aber gleichzeitig beschuldigen sie das große iranische Volk, den Terrorismus zu unterstützen und nach Nuklearwaffen zu streben. Sie sagen, lasst uns verhandeln und neue Beziehungen aufnehmen. Sie reden von Wechsel in der Politik. Aber wo ist denn dieser Wechsel? Was hat sich eigentlich geändert? Hat sich eure Feindschaft gegenüber dem iranischen Volk geändert? Woran kann man das sehen? Habt ihr etwa die Guthaben des iranischen Volkes freigegeben? Habt ihr die ungerechten Sanktionen etwa aufgehoben? Habt ihr aufgehört, das iranische Volk und dessen politische Führung zu beschuldigen und zu verleumden? Habt ihr die bedingungslose Unterstützung des zionistischen Regimes beendet? Was hat sich denn überhaupt geändert?
Trotz dieser Enttäuschungen scheint die Rede Obamas ihre Wirkung in Iran nicht verfehlt zu haben. Die politische Führung in Teheran vermied es nämlich, die jetzt geöffnete Tür zuzuschlagen. Gleichwohl haben die Machthaber in Teheran ein Problem. Sie können nämlich die ausgestreckte Hand des neuen US-Präsidenten nicht ohne weiteres annehmen. Immerhin geht es im Falle einer Öffnung in Richtung Washington um nichts Geringeres als um die Aufgabe eines Feindbildes, das nicht nur 3 Jahrzehnte lang in Iran gut gepflegt wurde, sondern aus dem man auch die eigene Legitimität zog, besonders bei den Konservativen und Hardlinern. Und die werden selbst dann noch an den Schalthebeln sitzen und die Mehrheit des Parlaments bilden, wenn statt Ahmadinejad ein gemäßigter Kandidat neuer iranischer Präsident werden sollte. Eine gegenseitige Annäherung, wenn sie denn wirklich Erfolg haben will, braucht also einen sehr, sehr langen Atem, zumal es einen Konfliktpunkt gibt, der sich so schnell nicht aus der Welt räumen lassen dürfte. Teherans Atomprogramm. Dieses beurteilt auch Ahmadinejads Gegenspieler Mousavi als unabdingbar für Iran und sagt, es werde auch unter ihm als Staatspräsidenten nicht gestoppt. Schließlich sei es friedlicher Natur und gerade deshalb habe Teheran ein Anrecht darauf. Trotz dieser deutlichen Position will der Kandidat der gemäßigten Kräfte dem international umstrittenen Thema aber die Schärfe nehmen.
Mein Standpunkt in dieser Frage ist, die Kosten zur Beibehaltung der Kerntechnologie für friedliche Zwecke zu reduzieren.
Auch wenn sich Mousavi in Sachen Atomprogramm nicht groß vom jetzigen Staatspräsidenten unterscheidet, distanziert er sich in einem anderen Punkt sehr deutlich von ihm. Er verurteilt nämlich entschieden den Völkermord an den Juden in Nazi-Deutschland. Ahmadinejad hingegen hatte den Holocaust wiederholt als Mythos bezeichnet, was nicht nur international heftige Proteste auslöste, sondern auch viele Iraner peinlich berührte. Ob die ungeschickte, schroffe und konfrontative Art Ahmadinejads sowie dessen schlechte Wirtschaftspolitik dem Präsidenten die Wiederwahl verbauen werden, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Obgleich sein Image immer schlechter zu werden scheint, bekommt er nämlich Hilfe von ganz oben. So empfahl jüngst Irans geistlicher Führer Ayatollah Ali Khamenei, es sollten keine pro-westlichen Kandidaten gewählt werden, was von der Mehrheit der Beobachter als Vorbehalt gegen die Bewerber Mir Hossein Mousavi und Mehdi Karoubi verstanden wurde. Zudem verteilt Ahmadinejad seit Wochen Wahlgeschenke unter der Landbevölkerung. An 5,5 Millionen Bauern, so heißt es, seien jeweils umgerechnet $80 ausgegeben worden, und zwar aus der Staatskasse. Hinzu kommt, dass er den Staatsbeamten, deren Einkommen lange Zeit stagnierte, eine 15-prozentige Lohnerhöhung in Aussicht stellte. Herausforderer Mousavi ist wütend über solche Aktionen, denn sie bilden seiner Ansicht nach einen Affront für die Mehrheit der Bevölkerung.
Sie wünscht sich Wahlen, bei der die wenigen Mittel dieses Landes und die Gelder der Bevölkerung nicht für den Kauf von Stimmen ausgegeben werden.
Glaubt man Meinungsumfragen, so liegen Ahmadinejad und Mousavi gleich auf, sodass es zu einem zweiten Wahlgang kommen dürfte. Zuvor aber heißt es für die Kandidaten, die Wahlunwilligen im Land zur Stimmabgabe zu bewegen. Denn ihr Anteil scheint relativ hoch zu sein, besonders bei den jungen Iranern. Denn von ihnen sind viele tief frustriert.
Das teuerste und wichtigste Kapital dieses Landes ist nicht das Öl, sondern die Jugend. Und unser größtes Problem ist zurzeit die Arbeitslosigkeit. Diese grassiert im ganzen Land und die Politik soll sich ein wenig um uns kümmern. Wir wollen doch schließlich nicht mehr als eine angemessene Arbeit.
Hinzu kommt, dass sich gerade die junge Generation einen wirklichen Wandel im Land wünscht. Denn 2/3 der Iraner sind jünger als 30 Jahre. Sie kennen also gar kein anderes System als die Islamische Republik. Gleichwohl beherrschen sie moderne Computertechnologien vielfach besser als die Machthaber in Teheran. Sie sind mittels Internet durchaus im Bilde, welche Rolle ihr Land auf dem Globus spielt und vor allem, welche politischen und gesellschaftlichen Alternativen es außerhalb von Iran gibt. Und so wundert es nicht, dass dieser Student angesichts der Wahl sagt:
Ich bin 20 Jahre alt und seit ich denken kann, befinden wir uns in ständiger Feindschaft mit der ganzen Welt. Ich wünsche mir eines Tages friedlichere Verhältnisse zu erleben. Ich bitte unseren Präsidenten, diese Spannung zwischen uns und der übrigen Welt abzuschaffen. Wir als Jugendliche brauchen Ruhe, um an unsere Zukunft denken und für sie planen zu können. Zurzeit aber sehe ich vor mir leider keine vertrauenswürdigen Perspektiven.
So bleibt also abzuwarten, ob die Iraner wirklich ihrem provokativen Präsidenten die Wiederwahl verweigern. Und vor allem, ob sich im Fall seiner Abwahl etwas an den Verhältnissen in der Islamischen Republik verändern wird. Da die Kandidaten ohnehin bereits vom Wächterrat gefiltert wurden und Frauen wieder einmal keine Chance bekommen haben, zeigt sich so mancher Iraner skeptisch, ob der Urnengang überhaupt etwas bewirken kann.
Ich weiß nicht, was ich von dem Präsidenten verlangen kann, denn ich gehe nicht davon aus, dass der Präsident die Probleme des Landes lösen kann. Ich halte die hiesigen Präsidenten für einfache Beamte in dem politischen Apparat. Die wirklichen Entscheidungen werden hinter den Kulissen getroffen. Der Präsident hat doch nur das auszuführen, was im Geheimen und ohne Mitbestimmung der Bevölkerung beschlossen worden ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.